Stell dir vor, du bist 10 Jahre alt. Stell dir vor, deine Eltern erlauben dir, eine Weile ganz allein am Computer zu sitzen und eines deiner Lieblingsspiele zu spielen. Du öffnest die Plattform Roblox. Der Bildschirm wird auf einmal ganz hell und dein Herz beginnt schneller zu schlagen vor lauter Aufregung. Eine Weile starrst du auf die ganzen bunten Icons der blinkenden Spiele. Dann entscheidest du dich für eines deiner Lieblingsgames. Es heißt Brookhaven. Und während das Spiel lädt, fühlst du dich wie durch ein Portal in eine andere Welt gesogen. Mit einem Mal steht dein Avatar auf einer breiten Straße. Tausende bunte Pixel setzen sich zu einer kleinen neuen Welt zusammen. An beiden Seiten des Bildschirms entdeckst du Häuser, manche mit Vorgärten, manche mit Garagen. Autos fahren vorbei und jede Menge Figuren rennen durchs Bild. Einige von ihnen kennst du. Es sind Kinder, genau wie du. Du gehst weiter, lässt dich eine Weile vom bunten Treiben in Brookhaven mitziehen. Immer wenn du in diese Welt eintauchst, kommst du dir vor wie eine kleine Erwachsene. Wenn du hier in Brookhaven unterwegs bist, fühlst du dich groß. Du genießt einfach die Momente der Unbeschwertheit. Zumindest für eine Weile. Dann ploppt plötzlich eine Nachricht auf. Dir wird übel, denn du ahnst bereits, was auf dich zukommen wird. Und du hast recht. Die Nachricht ist von einer Person, mit der du dir in der letzten Zeit öfter geschrieben hast. Und als du die Worte liest, wird dir mit einem Mal ganz kalt. Du fühlst dich jetzt nicht mehr groß und stark, sondern im Gegenteil. Du kommst dir klein vor, verletzlich und du hast furchtbare Angst. Doch du weißt, dass du das, was die Person von dir verlangt, tun wirst. Du hast keine andere Wahl, wenn du nicht sterben möchtest.
Achtung, das hier ist ein True Crime Podcast. Es werden möglicherweise Themen behandelt, die verstörend wirken oder dich triggern könnten. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord hoch 2. Ich bin Nadine Darascha.
Und ich bin Sarah Wedler. Normalerweise sind wir Thriller-Autorinnen und haben diesen Podcast vor etwas über einem Jahr als Hobby gestartet. Inzwischen ist aber etwas mehr daraus geworden.
Etwas. Wir behandeln hier mysteriöse Vermisstenfälle, rätselhafte Morde, aber auch andere Verbrechen. Die meisten unserer Fälle sind in der True-Crime-Szene noch nicht allzu bekannt. Wir behandeln allerdings auch bekannte Fälle und wir behandeln vor allem gerne auch Fälle, die ihr euch von uns wünscht.
Am besten geht das per PN, beispielsweise bei Instagram. Folgt uns einfach unter mordhoch2.truecrimepodcast,
die 2 ist ausgeschrieben,
und schickt uns eine Nachricht mit eurem Wunschfall.
Und ganz wichtig, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns am Ende doch ein Like da, ein Abo und oder einen Kommentar für den Algorithmus. Interaktionen helfen uns, besser gesehen zu werden und Mordhoch 2 weiter zu verbreiten. Danke schon mal dafür. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir erstmal mit dem Fall. Es handelt sich, wie ihr anhand der Einleitung wahrscheinlich schon ausmachen konntet, um einen Fall, bei dem es um Gewalt gegen Kinder geht. Das heißt, wenn ihr so etwas nicht hören könnt, dann solltet ihr diese Folge skippen. Vorab allerdings noch eine Info für alle, die sich vielleicht gerade unsicher sind. So wie meistens in den Folgen über Kinder gehen wir nicht besonders ins Detail und wir können auch schon mal vorab sagen, dass zumindest kein Kind zu Tode kommt. Ja, vielleicht ist die Folge mit diesem Vorwissen etwas besser zu ertragen. Wir haben uns auch lange überlegt, ob wir diesen Fall machen wollen, denn wie so oft bei Fällen, die mit Kindern zu tun haben, sind die Informationen recht spärlich. Das heißt, an einigen Stellen in der Recherche gibt es Lücken. Das ist von der Polizei explizit so gewollt. Gerade in Fällen, in denen Kinder oder vor allem auch kleinere Kinder involviert sind, werden beispielsweise die Namen nicht herausgegeben und auch andere Dinge werden gerne mal zurückgehalten. Trotzdem haben wir uns dafür entschieden, diesen Fall zu machen, denn er zeigt, wie gefährlich es für Kinder im Internet sein kann und wie wichtig es für Familienmitglieder ist, ein Auge auf ihre Kinder zu haben, auch wenn sie auf vermeintlich harmlosen Online-Plattformen für Kinder unterwegs sind. Dieser Fall zeigt, wie gefährlich es sein kann, Kinder in Chats zu lassen, die eigentlich nur für andere Kinder zugänglich sein sollten. und wie einfach es sein kann, Kinder mit den richtigen Worten zu manipulieren, selbst wenn man ihnen gerade überhaupt nicht persönlich gegenüber sitzt. Diese Folge soll also Aufmerksamkeit schaffen für die Gefahren, die im Internet lauern. Und auch das habt ihr euch so gewünscht. Ich weiß nicht, ob ihr das auf Instagram gesehen habt. Ich habe da erzählt, dass ich eigentlich hauptsächlich, ja, also das, was ich ganz besonders spannend immer finde, sind mysteriöse Vermisstenfälle. Und ich würde eigentlich am liebsten jede zweite Folge nur darüber machen. Aber ihr habt euch ja mal andere Sachen gewünscht. Und da habe ich so ein bisschen die Challenge angenommen. Und ihr habt euch gewünscht einen Serienmörder, einen Fall, der in Skandinavien spielt und einen Fall, der sich mit den Gefahren im Internet beschäftigt. Ja, und zu allen drei Themen habe ich auch was geschrieben. Und das ist eben die Folge zu den Gefahren im Internet.
Ich kann schon mal sagen, auf die anderen könnt ihr sehr gespannt sein. Ich weiß nämlich schon, worum es geht.
Ja. Aber danach mache ich, glaube ich, wieder Vermisstenfälle. Ja, ich würde sagen, wir legen jetzt auch gleich mal los. Aber weil ich es irgendwie blöd finde, den Fall zu unterbrechen, würde ich sagen, kommen wir jetzt einmal ganz kurz zur Werbung und dann geht's los mit dem Fall.
Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch. Nadine,
jupp,
lass uns doch mal über Neujahrsvorsätze sprechen. Wie sieht's denn da bei dir so aus?
Ja, also ich bin ja eigentlich nicht so der Mensch für Neujahrsvorsätze, aber ich habe dann doch so ein bisschen so einen Vorsatz fürs neue Jahr, weil ich habe im letzten Jahr definitiv zu wenig Sport gemacht und ich möchte mich in diesem Jahr auch ein bisschen besser ernähren, weil ich im Dezember doch wirklich viel Süßes gegessen habe.
Da schließe ich mich auf jeden Fall an. Und bei mir sind es auch noch, dass ich mich weniger stressen und mehr genießen möchte. Und weißt du, was eigentlich ziemlich cool ist?
Vieles? Na, sag's mir.
Dass sich alle unsere Vorsätze perfekt mit Holy verbinden lassen.
Alle? Ja, okay, da bin ich jetzt mal gespannt.
Ja, pass mal auf. Zu deinem Sportvorsatz passen ja perfekt die Drinks von Holy Hydration.
Auf jeden Fall.
Die liefern einem nach dem Training nämlich wichtige Elektrolyte. Aber nicht nur das. Sie enthalten auch noch Vitamine und Mineralien und helfen einem deswegen dabei, nach einem anstrengenden Workout seine Speicher wieder aufzuladen.
Ja, das stimmt. Also seit ich Holy nach dem Sport trinke, habe ich keine Wadenkrämpfe mehr.
Siehste? Und mir helfen die Holy Energy Drinks dabei, mich weniger zu stressen. Und zwar ist es so, dass ich bis letztes Jahr noch ein totaler Kaffee-Fan war.
Also oh ja.
Jeden Tag Kaffee getrunken, vor allem morgens. Und da war es dann immer so, dass ich gegen Mittag, wenn der Koffeinspiegel dann rapide abgesackt ist, so ein richtiges Leistungstief hatte. Und das ist nicht mehr so, seit ich den Kaffee durch Holy Energy ersetzt habe. Denn Holy Energy enthält kein herkömmliches Koffein, sondern stattdessen NuCaf. Und der große Vorteil davon ist eben, dass es sich langsamer abbaut und man deswegen nach dem Kick nicht in ein Leistungstief gerät. Und seitdem schaffe ich ehrlich gesagt mehr und das auch entspannter. Und deswegen glaube ich, dass ich meinen Neujahrsvorsatz, mich weniger zu stressen, richtig gut einhalten kann.
Und das mit dem Genießen? Lass mich raten, worauf sich das bezieht.
Ja, ich glaube, du vermutest das schon ganz richtig. Da ordne ich die veganen Holy Milkshakes ein. Ich liebe Vanille und Haselnuss und das Gute ist, man kann sie mit einer Milch nach Wahl mischen.
Ja, auch laktosefrei.
Ja, genau. Und was man auch nicht vergessen darf, auch die Holy Milkshakes enthalten Vitamine.
Ich trinke gerade Erdbeer.
Ja, und gerade hattest du Eistee.
Ja, ich liebe die Holy Eistees einfach. Die sind für mich so ziemlich die leckersten Softdrinks, die es gibt, muss ich sagen. Zum Beispiel die Sorte Apple und Green Tea, aber auch Himbeer-Vanille finde ich total lecker. Ich mag aber auch die neuen Classic-Eistees, die es jetzt in den Sorten Hibiskus, schwarzer Tee und grüner Tee gibt. Die liebe ich einfach, aber mein Favorit davon bleibt der schwarze Tee.
Für mich hat Holy das Eistee trinken total umdefiniert, denn bisher war Eistee für mich immer eher so ein Guilty Pleasure. Aber da die Holy Eistees erstens zuckerfrei sind, wie alle Holy Drinks, und zweitens auch noch Vitamine enthalten, hat man ja so richtig das Gefühl, sich damit was Gutes zu tun.
Also, egal für welche Sorte von Holy ihr euch entscheidet, mit jeder davon tut ihr euch etwas Gutes. Und das Beste ist, mit unserem Code MHZ, alles groß geschrieben, könnt ihr auf eure Holy-Bestellung ganze 10% sparen, auch auf bereits rabattierte Artikel. Den Link zu Holy findet ihr in unseren Shownotes und in unserem Linktree. Und wenn ihr unseren Link benutzt, unterstützt ihr uns damit, denn wir bekommen eine kleine Provision. Also, alles in allem eine richtig gute Sache fürs neue Jahr.
Holy New Year und Cheers!
Jetzt geht's weiter mit dem Fall.
Es ist ein sonniger Tag im Mai im Jahre 2024. Wir befinden uns in Florida, genauer gesagt in Perdido Cay, Pensacola. Das Haus, vor dem die Mitarbeiter des Department of Children and Families stehen, wirkt harmlos. Ganz normal. Eine weiße Fassade, zwei Stockwerke, links eine Garage mit kleinen halbmondförmigen Fenstern. Die Auffahrt ist breit und weist eine gewisse Marmoroptik auf. Der Rasen daneben ist sattgrün und gestutzt. Doch kaum haben sie das Gebäude betreten, in dem die 36-jährige Tara Alexis Sykes mit ihren Töchtern lebt und ihrem Mann James, stellen sie etwas Unglaubliches fest. Die 14-jährige Tochter der Familie sieht erschreckend aus. Sie ist viel zu dünn, unterernährt. Nur ein Teil ihres Körpers wölbt sich unnatürlich nach außen. Und das ist der Bauch. Die Mitarbeiter des Jugendamtes stellen fest, dass die Minderjährige schwanger ist. In der 31. Woche, wie sich später herausstellen soll. Und noch etwas stellen die Jugendamtsmitarbeiter fest. Im Haushalt der Familie leben nicht nur die drei Töchter und die beiden Eltern, sondern auch ein 20-jähriger Mann namens Kyle Myers. Die Jugendamtsmitarbeiter, die ja ohnehin bereits ein Auge auf die Familie haben, isolieren jetzt natürlich die 14-jährige Tochter. Und schnell kommt etwas Unfassbares heraus. Das Mädchen ist nicht etwa schwanger wegen einer Unachtsamkeit. Es ist nicht so, dass sie einen Freund hätte und leichtsinnig bei der Verhütung war. Nein, die 14-Jährige soll vergewaltigt worden sein. Und als wäre dieser Umstand nicht schon schrecklich genug, haben ihre Eltern sie damit allein gelassen. Schlimmer noch, sie haben es ausgenutzt. Anstatt ihr die Unterstützung zu bieten, die sie braucht, anstatt mit ihr zur Polizei zu gehen und den Täter anzuzeigen, anstatt Therapeuten aufzusuchen und ihr jegliche Hilfe zu ermöglichen, um das Trauma zu überwinden, haben sie etwas absolut Skrupelloses getan. Etwas, das man nicht verstehen, nicht nachvollziehen kann. Sie haben den Vergewaltiger ihrer Tochter bei sich einziehen lassen. Denn bei ihm handelt es sich um niemand Geringeren als den 20-jährigen Kyle Myers, der ebenfalls mit ihnen in ihrem Haushalt lebt. Und als wäre das Ganze nicht schon perfide genug, kommt noch etwas weiteres ans Tageslicht. Tara und ihr Mann James haben versucht, aus der Vergewaltigung ihrer Tochter Profit zu schlagen. Sie sollen sich jetzt nämlich an die Großmutter von Kyle gewandt haben und ihr damit gedroht haben, ihren Enkel zu töten, ihn schwer zu verletzen oder zumindest dafür zu sorgen, dass er ins Gefängnis kommt, wenn diese ihnen keine $10,000 zum Schutz von Kyle schicken würde. Und die Großmutter, die hat das natürlich getan. Außerdem soll Tara Sykes ihrer eigenen Tochter damit gedroht haben, sie verhungern zu lassen, falls sie sich weigern würde, den Säugling an Tara zu übergeben. Was auch immer das heißen mag, denn die beiden haben ja im selben Haus gewohnt. Aber ich gehe davon aus, dass Tara den Säugling vielleicht als ihr eigenes Kind ausgeben wollte, um die Sache zu vertuschen. Ja, Sarah, und ich weiß gar nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich ansetzen soll. Also ich finde es einfach nur unglaublich, wozu manche Menschen fähig sind. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Aber vielleicht hast du ja was du an dieser Stelle einmal einwerfen willst.
Ja, ich habe letztens auf YouTube ein Video gesehen. Da ging es um verschiedene Fälle. Und einer davon war, dass ein Vater dem Vergewaltiger seiner Tochter sich geschnappt hat, ihm den Penis abgeschnitten hat. Und dass er und seine Frau den Penis dann gemeinsam verspeist haben.
Okay.
Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, selbst das verstehe ich besser als das, was die Sykes hier gemacht haben.
Das Abschneiden verstehe ich auch noch, das Essen verstehe ich nicht. Essen würde ich das auch nicht machen.
Aber halten wir an dieser Stelle mal fest, schreckliche Familie auf jeden Fall. Und an dieser Stelle können wir vielleicht direkt mal das Foto der Sykes beschreiben, das im Internet kursiert. Denn ich finde, das zeigt mal wieder sehr gut, dass man Menschen nur vor den Kopf gucken kann. Dass Dinge manchmal nach außen hin harmlos oder sogar perfekt erscheinen, es aber nicht sind.
Ja, also, wir haben ein Foto, das eine Familie zeigt vor einem Weihnachtsbaum. Also hinten links in der Ecke ist so ein Weihnachtsbaum zu sehen und davor posiert dann die Familie. Ganz links fängt es an mit der Kleinsten, daneben kommt die Zweitälteste, so wie ich das sehe, die hat sich auch ganz schick gemacht. Die hat so rote, samtige Sachen an, so mit goldenen Applikationen. Dann kommt die Mutter. Sie hält ganz stolz eine Heiratsurkunde in die Kamera und dahinter kommt dann eben der Mann, also ihr Ehemann. Und daneben kommt die älteste Tochter. Ich gehe davon aus, dass das die 14-Jährige ist. Sie schmiegt sich so an den Mann und die Frau so heran, trägt auch etwas Rotes, Samtiges und ja, sieht einfach nach totaler Familienidylle aus, würde ich sagen. Ja, und wie du schon sagst, man kann den Leuten wirklich nur vor den Kopf gucken, denn anhand dieses Bildes würde man ja sich niemals denken, welches Grauen die Kinder der Familie oder zumindest die eine Tochter durchmachen muss. Und das Schlimme ist, dass das Ganze nur die Spitze des Eisberges ist. Am 28. Mai 2024 werden Tara Alexis Sykes und ihr Mann James Sykes jetzt wegen der nicht angezeigten Vergewaltigung, wegen des Missbrauchs und der Mangelernährung ihrer Tochter erstmal festgenommen, Doch es soll nicht das einzige Mal sein, dass Tara sich schuldig macht. Es soll nicht das einzige Mal sein, dass sie einem Kind schadet. Nur wenige Monate später wird sich ihre Gewalttätigkeit gegen zwei weitere Kinder richten. Einmal geht es um verbale, psychische Gewalt, einmal um körperliche. Wir haben jetzt also den 17. Oktober 2024, also nur wenige Monate, nachdem festgestellt wurde, dass im Hause der Familie Sykes eine schwangere 14-Jährige lebt, gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem Vergewaltiger. Wir befinden uns nun in einem anderen Haushalt bzw. in einer Pflegefamilie. Und hier sind die Informationen, wie schon angekündigt, ein bisschen schwammig. In einigen Quellen ist von einem 10-jährigen Mädchen die Rede, als wäre es einfach irgendein Kind. Doch in anderen Quellen bestätigt der Sheriff, dass dieses Kind in einer familiären Beziehung zu Tara Sykes steht. Und die 10-Jährige spricht in einem Interview außerdem von Tara als ihrer Mutter. Außerdem gibt es später noch eine andere Information, die ebenfalls Sinn ergibt, wenn man zwischen den Zeilen liest. Trotzdem sind laut der Polizei bisher eben nur diese Bruchstücke bekannt. Das Mädchen ist 10 Jahre alt, es ist mit Tara Sykes verwandt und auch mit dem Baby, um das es später noch gehen wird. Außerdem lebt die 10-Jährige in Pflege, was darauf schließen lässt, dass das Department of Children and Families den Eltern die Kinder nach den Vorkommnissen im Hause der Sykes weggenommen und sie in eine Pflegeunterkunft gebracht hat. Im Oktober 2024 wird das Sheriff's Department vom Escambia County vom Children's Advocacy Center Gulf Coast Kids House kontaktiert.
Okay, das war ein Zungenbrecher, für den ich jetzt echt mehrere Anläufe gebraucht habe. Also, das Gulf Coast Kids House ist ein Zentrum, das Kindern in Fällen von Missbrauch und Vernachlässigung hilft. Es ist kein Kinderheim, die Kinder werden da nur zeitweise, also stundenweise behandelt und betreut. Sie informieren nun das Sheriff's Department über einen Fall von einem misshandelten Säugling. Der kleine Junge soll 2,5 Monate alt sein und mehrere starke Verletzungen dadurch erlitten haben, dass er auf den harten Küchenboden gefallen ist, beziehungsweise dass er geworfen wurde. Zwei Dinge schießen Sheriff Chip Simmons hier natürlich zuallererst durch den Kopf. Erstens, dass es sich um einen Unfall handeln muss. Niemand wird einen Säugling einfach auf den Küchenboden werfen. Der zweite Gedanke ist, dass das Kind möglicherweise misshandelt worden ist. Von Erwachsenen, die sich eigentlich kümmern sollten. Denn solche Fälle, so schlimm sie auch sind, kennt der Sheriff bereits. Doch womit er dann konfrontiert wird, übersteigt seine Vorstellungskraft. I've been in law enforcement for over 40 years, and I have never seen anything quite like this. Ich bin jetzt seit mehr als 40 Jahren bei der Strafverfolgung und habe noch nie etwas derartiges erlebt. Das sind seine Worte zu diesem Fall. Der Sheriff wird jetzt nämlich damit konfrontiert, dass diejenige, die den Säugling auf den Boden geworfen hat, ein 10-jähriges Mädchen ist, das ebenfalls in der Pflegefamilie lebt. Doch sie hat es nicht aus Eifersucht getan, nicht aus Wut, die sich gegen ihr kleines Pflegegeschwisterchen richtet. Und auch nicht aus einem Versehen heraus. Nein, die 10-Jährige hat es mit voller Absicht getan, wenn auch nicht aus Überzeugung. Sie erzählt jetzt etwas, das man sich kaum ausmalen mag. Nämlich, dass sie Anweisungen über das Internet bekommen hat. Anweisungen, den 2,5 Monate alten Säugling zu töten. Diese Anweisungen soll sie über die Plattform Roblox erhalten haben.
Schauen wir uns jetzt aber erstmal genauer an, was Roblox überhaupt ist. Roblox ist eine Online-Plattform, auf der Nutzer eigene Spiele und virtuelle Welten erstellen und dort spielen können. Sie richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche, doch natürlich sind hier auch Erwachsene unterwegs. Die Welten sind bunt und fröhlich gestaltet. Spieler können miteinander interagieren, chatten und Aufgaben innerhalb der Spiele erfüllen. Roblox selbst ist also kein einzelnes Spiel, sondern eine Plattform voller verschiedener Spiele und Community-Inhalte. Und über diese eigentlich kinderfreundliche Plattform soll die 10-Jährige immer wieder Nachrichten erhalten haben, die ihr verschiedene Arten aufgezeigt haben, auf die sie den Säugling töten solle. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Man muss mal versuchen, sich da reinzuversetzen, ob man selber 10 Jahre alt war oder vielleicht ein bisschen älter. Ich weiß nicht, wann ihr angefangen habt zu chatten, aber stellt euch mal vor, ihr bekommt dann Nachrichten mit der Aufforderung, ein in eurem Haushalt lebendes Baby zu töten. Das kann man ja als 10-Jährige noch gar nicht richtig einordnen, also gar nicht richtig verarbeiten. Und dann sind das auch noch absolute Grausamkeiten, mit denen die Kleine hier konfrontiert worden ist. Zum einen ist ihr nämlich gesagt worden, dass sie das Baby töten soll, indem sie Badewasser in einer Badewanne einlassen und den Säugling darin ertränken soll. Als nächstes wurde ihr aufgetragen, den kleinen Jungen mit heißem Wasser zu verbrühen. Ebenfalls bis zum Tod. Man muss sich an dieser Stelle auch vor Augen führen, dass es anscheinend nicht nur einmal vorgekommen ist, dass die 10-Jährige angetötet worden ist, sondern dass die Person, die sie kontaktiert hat, solche Dinge regelmäßig von ihr verlangt hat. Es ist immer wieder passiert. Und zwar so lange, bis sie irgendwann nachgegeben hat. Man kann an dieser Stelle jetzt vielleicht sagen, warum hat sie überhaupt zu irgendeinem Zeitpunkt nachgegeben? Warum hat sie sich nicht an eine Vertrauensperson gewendet? Warum hat sie nicht Erwachsene eingeschaltet? Aber jetzt kommt das Perfide an der ganzen Sache. Denn die Nachrichten stammen von niemand anderem als Tara Sykes. Und Tara Sykes soll ja die Mutter des 10-jährigen Mädchens sein. Hier kann man sich ja wahrscheinlich vorstellen, in welchem Konflikt die 10-Jährige gesteckt hat. Denn so missbräuchlich sich Tara ihren Kindern gegenüber auch verhalten hat, trotzdem wird da ein gewisses Vertrauensverhältnis bestanden haben, eine gewisse Liebe und Verbundenheit. Denn, das hatten wir ja schon ganz oft, das ist das Tückische an missbräuchlichen Beziehungen, egal in welcher Konstellation. Ganz oft findet hier ein Auf und Ab aus Zuneigung und Missbrauch statt. Und wenn man sich ein weiteres Foto der Familie anguckt, auf dem alle gemeinsam in I Love New York Pullis posieren und in die Kamera strahlen, dann kann man durchaus davon ausgehen, dass es auch schöne Momente im Hause Sykes gab.
Die 10-Jährige steckt also in einem tiefen emotionalen Konflikt. Einerseits bekommt sie Anweisungen von ihrer Mutter und sie ist es als Tochter gewohnt, diesen zu gehorchen. Andererseits sind die Aufgaben so grausam, dass die 10-Jährige, wie sie es später selber sagt, es einfach nicht über sich bringt, diese auszuführen. Doch der psychische Druck wächst. Tara lässt die 10-Jährige nicht in Ruhe. Sie verlangt jetzt immer mehr Dinge von ihr, bis das Mädchen schließlich, wie wir ja schon wissen, einknickt. Zwar verbrüht sie das Baby zum Glück nicht und ertränkt es auch nicht in der Wanne, aber einer nächsten, dritten Aufforderung, die sich gegen den Säugling richtet, kommt die 10-Jährige schließlich nach. Wahrscheinlich erscheint sie ihr weniger schlimm als das Ertränken und das Verbrühen mit heißem Wasser. Vielleicht kann sie das Ausmaß auch einfach nicht richtig ermessen. Sie beschließt, der Anweisung ihrer Mutter zu folgen, die von ihr verlangt, den Säugling auf den Boden zu schmeißen. Das Mädchen erzählt später, dass das Baby quengelig geworden ist und sie es daraufhin hochgehoben hat, um es in die Küche zu den Personen zu bringen, bei denen sie gerade lebt. Dann habe sie es auf den Boden fallen lassen. Der Pflegevater hat sofort reagiert und das Baby auf schnellstem Wege zum Arzt gebracht. An dieser Stelle möchte ich einmal kurz Entwarnung geben. Es ist wohl schon so, dass der Säugling sich einige Kopfverletzungen und eine Schädelfraktur zugezogen hat. Allerdings wurde schnell festgestellt, dass diese Verletzungen nicht tödlich sind. Also der Säugling hat Gott sei Dank überlebt.
Wie sich die 10-Jährige nach der Tat gefühlt haben muss, darüber lässt sich nur mutmaßen. Sie selber erklärt später laut einer Quelle im Netz bei AOL: "I was terrified of my mother and felt that if I did not follow through with the instructions, she would harm or kill me as well." Also auf Deutsch: Ich hatte große Angst vor meiner Mutter und hatte das Gefühl, dass sie mir ebenfalls Schaden zufügen oder mich töten würde, wenn ich die Anweisungen nicht befolge.
Und hier möchte ich einmal ganz kurz darauf eingehen, was wir vorhin gesagt haben, dass man bei dem Fall so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen muss und sich dann aber ganz gut vorstellen kann, in welcher Konstellation die 10-Jährige aktuell lebt. Wenn man mal zurückrechnet, wann die 14-Jährige in der 31. Woche schwanger war, dann müsste ihr Baby im Oktober ungefähr im dritten Lebensmonat gewesen sein. Das Baby, um das es hier geht, ist 2,5 Monate. Möglicherweise handelt es sich bei diesem Kind also um den kleinen Sohn der 14-jährigen Tochter. Ein Hinweis darauf kann man auch im AOL-Artikel finden, denn hier sagt die 10-Jährige, dass sie das Baby in die Küche gebracht hat und in die Richtung seiner Mutter geworfen hat. Ob damit jetzt die leibliche Mutter oder die Pflegemutter gemeint ist, geht nicht klar hervor, da die 10-Jährige allerdings in einer Pflegeunterkunft lebt und immer wieder vom Gulf Coast Kids House für misshandelte Kinder die Rede ist, ist es gut möglich, dass eben auch das Baby ein Pflegekind in dieser Familie ist. Aber nicht nur das Baby, da auch von der Mutter, eventuell von der leiblichen Mutter dieses Babys die Rede ist, könnte es sich hierbei möglicherweise um die 14-Jährige handeln. Aber das sind, wie gesagt, nur Mutmaßungen. Ich könnte mir das einfach nur gut vorstellen. Aber im Prinzip ist es ja auch völlig egal. Fest steht auf jeden Fall, dass der Sheriff gesagt hat, dass die 10-Jährige ein Verwandtschaftsverhältnis zu Tara Sykes aufweist und die 10-Jährige ebenfalls ein Verwandtschaftsverhältnis zu dem Baby aufweist.
Also, fassen wir zusammen. Ob sich Taras Gewalt und ihr Hass jetzt gegen ihr eigenes Enkelkind richten oder gegen ein fremdes Baby, ist nicht ganz sicher. Es ist aber definitiv möglich, dass es sich bei dem Baby um ihr Enkelkind handelt. Und ihre Anweisungen enden an dieser Stelle leider nicht. Sie enden nicht mit diesen grausamen Gewaltfantasien gegen den Säugling. Sie hat es nämlich auch auf die Personen abgesehen, die sich aktuell um die 10-Jährige kümmern. Aus dem Grund hat sie ihr ebenfalls aufgetragen, die Erwachsenen umzubringen, und auch hierfür hatte sie ihre eigenen, ganz genauen Vorstellungen im Kopf. Sie hat der Kleinen aufgetragen, den Erwachsenen im Schlaf die Kehle mit einem Messer durchzuschneiden. Und nicht nur ihnen, sondern auch ihrer älteren Schwester. Dann sollte sie das komplette Haus in Brand setzen. Dabei sollte sie mit den Bettlaken anfangen, die sie zuvor mit Aerosolspray einsprühen sollte, also einem Spray, das leicht entflammbar ist. Die Sache mit dem Spray hat die 10-Jährige wohl ihren eigenen Angaben nach noch ausgeführt, doch glücklicherweise war sie nicht in der Lage dazu, den Erwachsenen die Kehle durchzuschneiden und das Haus in Brand zu setzen. Der Sheriff sagt dazu: "I am truly disturbed by the circumstances and the thought that anyone could think like this, let alone instruct these acts to be carried out. There is something wrong with her." Also, ich bin ganz erschüttert von den Umständen und dem Gedanken, dass irgendjemand so denken könnte, geschweige denn solche Handlungen anordnen könnte. Mit ihr stimmt etwas nicht. Die ältere Schwester bestätigt dann wohl auch, dass die 10-Jährige dieses Aerosolspray besessen hat und damit wohl auch die Laken eingesprüht hat. Kurze Erklärung für euch, damit ihr nicht denkt, die 10-Jährige musste sich hier irgendeine besondere Chemikalie besorgen. Ein Aerosolspray kann alles Mögliche sein, zum Beispiel Haarspray, Deo oder auch Raumspray. Mit Aerosol sind kleine Partikel gemeint, die mit Hilfe von Gas in die Luft gesprüht werden können. Es kann also gut sein, dass die Schwester bei der 10-Jährigen ein Haarspray oder Deo entdeckt hat, das diese benutzt hat, um die Laken einzusprühen. Sie sagt außerdem, dass sie bei der 10-Jährigen ein Feuerzeug gefunden hat. Außerdem habe sie und zwei Erwachsene später die Nachrichten zwischen der 10-Jährigen und Tara gelesen. Doch hat es diese Nachrichten wirklich gegeben? Das News Journal wandte sich an Roblox, um Informationen über die Nachrichten zu erhalten. Bei der Frage wird es jetzt nochmal richtig interessant. Eric Porterfield, Senior Director of Policy Communications, erklärt, dass das Unternehmen keine Nachrichten gefunden habe, die die von Tara Sykes angeblich versandten Aufforderungen zur Gewalt enthielten. Er sagt: "Wir haben unsere interne Untersuchung abgeschlossen und die Aktivitäten auf unserer Plattform der beiden von den Strafverfolgungsbehörden angegebenen Benutzernamen überprüft. Während sie auf Roblox kommuniziert haben, hielten sich die Unterhaltungen auf unserer Plattform an die Richtlinien und enthielten nicht die angeblichen Anweisungen zur Gewalt, die zur Festnahme von Tara Alexis Sykes führten."
Sheriff Chip Simmons glaubt seinen Worten nicht und sieht darin eine Ausrede. Möglicherweise möchte sich das Unternehmen herausreden, da es nicht zugeben will, dass seine Plattform Erwachsenen die Möglichkeit bietet, an Kinder heranzutreten und sie zu solchen Taten zu drängen. Er spricht von glaubhaften Zeugen und sagt diesbezüglich: "Es ist ganz einfach. Wir haben drei Personen, die uns sagen, dass sie diese Nachrichten auf dieser bestimmten Social-Media-Plattform gesehen haben. Es ist nicht undenkbar, dass sie inzwischen gelöscht wurden." Tara Sykes ist im Oktober 2024 festgenommen worden, ursprünglich wegen versuchten Mordes zweiten Grades im Zusammenhang mit schwerem Kindesmissbrauch. Gerichtsunterlagen zeigen jedoch, dass die Staatsanwaltschaft die gegen die 36-Jährige erhobenen Anklagen geändert hat, sodass sie nun mit 4 neuen Anklagepunkten konfrontiert ist. Tara Sykes wird nun angeklagt wegen Haupttäterschaft beim versuchten vorsätzlichen Mord ersten Grades, 2 Anklagen wegen Anstiftung zum vorsätzlichen Mord ersten Grades und eine Anklage wegen Kindesmissbrauchs ohne schwere Körperverletzung. Sie hat sich als nicht schuldig bekannt. Im Februar 2025 sollte es eine neue Anhörung geben, bis zu der Tara ohne die Möglichkeit, auf Kaution freizukommen, im Gefängnis bleiben sollte.
Längere Zeit war es ruhig um Tara Sykes. Aber Ende Januar 2026, genauer am 22. Januar 2026, gab es eine größere Entwicklung. Laut Gerichtsdokumenten und Berichten von lokalen Medien hat Tara einen Plea-Deal, also einen Vergleich mit der Staatsanwaltschaft, angenommen. Die schweren Anklagen aus dem sogenannten Roblox-Fall, also Principal to Attempted First Degree Premeditated Murder, also Haupttäterin bei versuchtem vorsätzlichem Mord ersten Grades, Solicitation to Commit First Degree Premeditated Murder,
also Anstiftung bzw. Anwerbung zu vorsätzlichem Mord ersten Grades, sowie eine Anklage wegen Child Cruelty, also schwerer Kindesmisshandlung, wurden komplett fallen gelassen. Stattdessen plädierte sie auf No Contest, das heißt kein Widerspruch, zu einer einzigen, deutlich milderen Anklage. Und zwar Child Neglect without great bodily harm, also Kindesvernachlässigung ohne schwere körperliche Verletzung. Ein No Contest Plea ist kein direktes Schuldeingeständnis, wie bei Guilty, aber das Gericht behandelt es wie einen Schuldspruch. Die Angeklagte widerspricht den Vorwürfen nicht aktiv, akzeptiert aber die Strafe. Es liegt quasi dazwischen. Weder ein klares Ich bin schuldig, noch Ich bin unschuldig.
Ja, finde ich krass.
Ja, finde ich auch richtig krass.
Ich glaube, also ja, ich verstehe es einerseits, weil eben diese Chatnachrichten ja irgendwie verschwunden sind, weil man ihr das jetzt halt so nicht mehr nachweisen kann. Aber ich glaube auch nicht, dass sich die 10-Jährige das ausgedacht hat. Ich glaube nicht, dass die sich sowas ausgedacht hat. Ich glaube nicht, dass die Zeugen sich das ausgedacht haben. Diese ganze Sache mit dem Spray auch und mit dem Feuerzeug, was da gefunden wurde. Ich denke tatsächlich, dass das sein könnte, dass das von Seiten der Plattform ausgelöscht worden
ist. Das glaube ich auch. Die haben ja sofort da so widersprochen und wollten da quasi so ein bisschen ihren Kopf aus der Schlinge ziehen, um einfach keine negative Publicity für Roblox zu haben. Und
ja,
die habe ich da auch am ehesten im Verdacht.
Auch der Sheriff, der denkt das ja auch.
Mhm.
Der genau. ist ja auch absolut der Meinung,
ja.
dass sich das so zugetragen hat, wie die 10-Jährige eben auch erzählt.
Ja.
Ja, und ich find's heftig, wenn diese Frau irgendwann wieder frei herumläuft.
Ja, was heißt irgendwann, ne? Sie wurde jetzt zu 11 Monaten und 30 Tagen Haft im County Jail verurteilt. Allerdings wurden ihr 462 Tage, also mehr als ein volles Jahr, an bereits verbüßter Untersuchungshaft angerechnet. Und das bedeutet, die Strafe ist durch die Zeit, die sie schon in Haft verbracht hat, faktisch abgesessen.
Ja, aber ja nicht für alles.
Genau. Sie muss nämlich jetzt für dieses Verbrechen keine zusätzliche Zeit absitzen. Sie bleibt aber trotzdem weiterhin ohne Kaution in Haft, weil ein komplett separater Fall noch nicht abgehandelt ist. Und zwar eine weitere Anklage wegen Kindesvernachlässigung, also Child Neglect, und zusätzlicher Erpressung. Und da geht es eben um ihre damals 14-jährige schwangere Tochter und den Kyle Myers, der bei der Familie gelebt hat und dessen Großmutter sie ja dann angeblich erpresst haben soll.
Ja. Ja, ich hoffe, dass sie dafür ganz, ganz viele Jahre bekommt, aber es ist wahrscheinlich auch wieder nicht der Fall.
Ja, ich würde es mir auch wünschen, aber ich fürchte auch, dass sie wahrscheinlich für alles, wovon ich überzeugt bin, dass sie es getan hat, ziemlich glimpflich davon kommen wird.
Am Ende kommen wir aber auch nochmal zum 20-jährigen Kyle Myers. Es ist jetzt wohl so, dass er wegen des sexuellen Kontaktes zu der 14-Jährigen nicht angeklagt worden ist und das, obwohl sie unter dem gesetzlichen Schutzalter liegt. Offenbar gibt es Nachrichten auf einem USB-Stick zwischen den beiden, auf denen nicht ganz klar hervorgeht, ob der sexuelle Kontakt einvernehmlich war. Sie sollen sich wohl Nachrichten geschrieben haben, in denen es unter anderem um den Geschlechtsverkehr, aber auch die Schwangerschaft geht. Auf jeden Fall hat er deshalb wohl keine Strafe bekommen. Allerdings ist er aus einem anderen Grund angeklagt worden, und zwar wegen der Drohung, jemanden zu töten bzw. zu verletzen. Hier sagt ein Freund von James und Tara, sein Name ist Tyler, dass Kyle Myers wohl auf Facebook bedrohliche Nachrichten verschickt hat. Unter anderem soll er gedroht haben, Tara die Kehle zu durchtrennen und sie aufzuschlitzen. Diese Nachrichten sollen nach einem Streit zwischen den Sykes und Kyle Myers entstanden sein. James berichtet in diesem Zusammenhang auch davon, dass Kyle einmal mit seinem Motorrad vor dem Haus gestanden habe und offenbar eine Schusswaffe dabei hatte. Über eine mögliche Strafe für Vater James Sykes ist nichts bekannt. Die 10-Jährige soll übrigens ebenfalls nicht angeklagt werden.
Das erschreckende Ausmaß des Falls führte aber nicht nur zu strafrechtlichen Ermittlungen, sondern auch zu einer breiten öffentlichen Diskussion über die Gefahren, die für Kinder in digitalen Räumen lauern. Kritiker bemängeln, dass Plattformen wie Roblox nicht ausreichend vor Grooming, Manipulation oder gefährlichen Anweisungen schützen. Zwar gibt es Filter und Moderationsmechanismen, doch diese sind nicht unfehlbar. Private Chats bleiben schwer kontrollierbar, und Erwachsene können sich leicht als Kinder ausgeben, um Einfluss auf Minderjährige zu nehmen. Der Fall Tara Sykes hat aber auch die Debatte über die Verantwortung der Eltern befeuert. Während Experten betonen, dass Plattformen wie Roblox stärkere Sicherheitsmechanismen benötigen, liegt für viele ein großer Teil der Verantwortung auch bei den Eltern, die ihre Kinder online begleiten und auf Risiken aufmerksam machen sollen. Ich stelle mir das aber ziemlich schwer umsetzbar vor. Du kannst ja nicht immer daneben sitzen, wenn dein Kind chattet, oder? Was denkst du dazu, Nadine?
Ich finde, also sagen wir mal so, ich glaube, es ist in der Praxis sehr, sehr schwer umsetzbar. Ich wäre in der Theorie aber schon dafür. Vor allen Dingen bei Kindern in einem gewissen Alter. Also bei mir war das so, als ich damals angefangen habe zu chatten, war meine Mutter dabei, sie war quasi daneben. Sie hat halt geguckt, was ich so mache. Und dann irgendwann im Laufe der Zeit, ich sag jetzt mal, kannte sie die Leute, mit denen ich gechattet habe, ja auch. Und war dann nur noch im selben Raum. Sie hat dann nicht mehr so mitgelesen oder so. Sie war aber immer noch im selben Raum. Das heißt, wenn da irgendwas Verstörendes gekommen wäre, irgendwas, was mir Angst gemacht hätte oder so, hätte ich sofort eine Person, ja, in unmittelbarer Nähe gehabt, an die ich mich hätte wenden können. Und ich fand das damals schon gut.
Ich glaube, das war damals aber auch einfacher, weil das waren ja gerade mal so die Anfangszeiten, in denen man zu Hause Internet hatte. Und erstens war da ins Internet gehen dann noch mehr so ein Event.
Ja.
Ne? Und jetzt ist das was ganz Alltägliches geworden. Kinder haben ja auch oft jetzt schon in einem jungen Alter Handys, was ja auch grundsätzlich nicht verkehrt ist. Dann sind sie erreichbar, man weiß, wo sie sind und sie können auch um Hilfe rufen, wenn was ist. Aber dadurch sind sie natürlich auch schon viel, viel eher im Internet unterwegs und das auch oft unbeobachtet. Und das halte ich tatsächlich für schwierig, das heutzutage richtig vernünftig zu reglementieren.
Ja, ich denke das auch. Also, wie ich gerade schon sagte, also in der Theorie würde ich es gut finden, in der Praxis stelle ich es mir aber wirklich irgendwie schwierig vor. Ich glaube, das Wichtigste ist, ein wirklich gutes Vertrauensverhältnis zu seinem Kind zu haben, dass es sich eben an einen wendet, wenn es irgendwelche erschreckenden oder Drohnachrichten oder was auch immer bekommt. Aber in diesem Fall war das Ganze ja die eigene Mutter.
Mhm.
Und dann ist es schon schwierig. An wen hätte, klar, das Mädchen hätte sich an die Pflegeeltern wenden können, aber ich denke, es hat halt doch einfach einen engeren Bezug zu ihrer Mutter nach wie vor gehabt und war da wahrscheinlich sowas von hin und her gerissen.
Ja, das denke ich auch. Das war ja gerade das Tückische an der Sache. Ja, grundsätzlich möchten aber eben viele, dass die Eltern hier mehr Verantwortung übernehmen und gleichzeitig fordern manche politische Stimmen strengere gesetzliche Vorgaben. Eine zuverlässigere Altersverifikation, die Meldepflicht bei verdächtigen Inhalten und die rechtliche Haftung von Plattformen bei schweren Vorfällen.
Ja, ich denke, das wäre wirklich besser. Also ich glaube auch, dass sich die Betreiber von Roblox an der Stelle so ein bisschen rausgeredet haben. Sie haben ja irgendwie gesagt, ja, da hat jetzt kein, dieses Alarmsystem hat quasi nicht angeschlagen oder sowas, ne?
Mhm.
Die ja gesagt. Ich denke, dass das Alarmsystem darauf wahrscheinlich gar nicht ausgelegt war, auf solche Sachen wie, ja, verbrühenden Säugling oder Ertränkten in der Badewanne. Ich könnte mir vorstellen, dass die eher darauf, ja, gebrieft sind, diese Systeme, eben solche Sachen herauszufinden wie, schick mir mal Nacktbilder oder sowas, weil solche Plattformen ja oft von Pädophilen nun mal genutzt werden, um sich an Kinder heranzumachen. Und ich gehe einfach davon aus, dass sie solche Dinge nicht auf dem Schirm hatten.
Ja.
Dass es deswegen denen nicht angezeigt worden ist und die deswegen sagen, ja, war bei uns nicht so, wir haben diese Nachricht nicht bekommen oder so. Ich glaube aber schon, dass die Terra diese Nachrichten verschickt hat. Ich glaube nicht, dass die Zehnjährige sich das ausdenken und ich glaube auch nicht, dass die Erwachsenen, die die Nachrichten gelesen haben, sich das ausdenken.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich denke auch, hier wird sich rausgeredet und ich finde auch, genau wie du, dass die Unternehmen hier ein bisschen mehr in die Pflicht genommen werden könnten. Und ich muss sagen, dass ich das mit der Altersverifikation eigentlich schon umsetzbar finde. Ich finde es allerdings schwierig, dann ein Alter festzulegen. Ich meine, soll man Kinder jetzt ganz aus dem Internet fernhalten?
Nee. Aber es sollte vielleicht Plattformen geben, bei denen Kinder beziehungsweise dann eben Jugendliche oder auch Erwachsene ab einem gewissen Alter vielleicht ausgeschlossen werden. Dass man eben sagt, okay, du meldest dich an, hast deine Altersverifikation, bist zum Beispiel 11 Jahre alt, das ist eine Plattform bis 16 und sobald du dann dieses Alter erreichst, bist du da eben rausgekickt, hast keinen Zugriff mehr drauf.
Ja, und dass sich auch grundsätzlich einfach jeder mit Ausweis da anmelden muss.
Genau.
Eben nicht jünger tun kann, ne? Ja, ich wollte zu dem Punkt jetzt nochmal sagen, in Australien gibt's ja jetzt ein neues Gesetz. Und zwar ein ziemlich strenges, wie ich finde. Und das passt eigentlich ganz gut zum Thema. Australien hat nämlich als erstes Land der Welt ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren eingeführt. Also seit dem 10. Dezember 2025 dürfen Personen unter 16 keinen eigenen Account mehr auf vielen großen Plattformen wie TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, X und YouTube besitzen oder nutzen. Das Gesetz ist Teil einer Änderung des australischen Online Safety Act und soll Kinder vor Risiken wie Cybermobbing, unangemessenen Inhalten und exzessiver Nutzung schützen. Die Plattformbetreiber sind verpflichtet, Alterskontrollen einzuführen und müssen bei Nichteinhaltung mit hohen Geldstrafen bis zu etwa 49,5 Millionen australische Dollar rechnen. Kritiker bemängeln jetzt natürlich wieder Umsetzungsprobleme, Datenschutzfragen und mögliche soziale Nachteile für Jugendliche, während Befürworter den Schritt als wichtigen Jugendschutz ansehen.
Ja, also finde ich schwierig. Also ich bin generell immer nicht so ein Fan von Verboten, denke aber, dass dieses Argument der sozialen Nachteile für gewisse Kinder und Jugendliche total wegfällt, weil es ja dann alle betrifft. Also ich finde es auch immer schwierig zu sagen, irgendwie, ja, du kriegst kein Handy, während alle aus der Klasse ein Handy haben. Du darfst keinen TikTok-Account haben, während alle aus der Klasse TikTok haben. Mhm. Das finde ich auch immer schwierig, weil man damit sein Kind automatisch zum Außenseiter macht. Aber wenn es alle Kinder betrifft, ist es halt wieder was anderes.
Sehe ich auch so. Und ich finde vor allen Dingen, ehrlich gesagt, den Aspekt hier ganz gut, dass es vor exzessiver Nutzung schützen soll, weil ich weiß, jetzt klinge ich total alt und spießig, aber es ist ja so, dass diese extreme Nutzung von Social Media inzwischen bei jungen Leuten wirklich so ist und dass sich ja zum Beispiel zeigt, dass sie in der Schule oft eine geringere Aufmerksamkeitsspanne haben, dass sie einfach dieses Schnelle, gerade von TikTok und so, diese kurzen Videos gewöhnt sind. Und dass sich das natürlich auch auf die Aufmerksamkeitsspanne auswirkt und auf die generelle Entwicklung des Gehirns. Und ich denke, dass das vielleicht gar nicht so verkehrt ist, wenn man mit Social Media erst später anfängt.
So wie wir.
So wie wir, genau. Wir haben ja auch eine super Aufmerksamkeitsspanne.
Ja. Nee, aber also ich muss wirklich immer wieder sagen, ich bin total froh, dass ich zu der Generation gehöre, die noch draußen gespielt hat, die sich noch irgendwelche Spiele einfallen lassen musste und dass das mit dem Handy erst so kam, als ich dann schon so eine Teenagerin war, dass ich aber gleichzeitig dann eben jetzt auch mit dem Computer und dem Internet umgehen kann. Also ich bin eigentlich ganz froh über die Generation, die wir so sind. Also ich hätte nicht komplett ohne aufwachsen wollen, aber auch nicht so komplett mit wie die Kinder jetzt so.
Das heißt es ja auch oft, dass das ein Vorteil unserer Generation ist, dass wir eben noch so ein bisschen in beiden Welten zu Hause sind. Und ich sehe das tatsächlich auch als Vorteil.
Ja, und jetzt noch ein interessanter Punkt zum Schluss. Und zwar gibt es auch in Deutschland inzwischen eine Diskussion über ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche. Die SPD hat nämlich den Vorschlag gemacht, dass man Social Media stufenweise erst für bestimmte Altersgruppen erlauben sollte. Und zwar schlagen sie folgendes Schema vor. Bis zum Alter von 14 Jahren soll Social Media für Kinder und Jugendliche komplett verboten sein. Ab dem Alter von 14 sollen sie dann jugendgerechte Versionen der Social Media Plattformen benutzen dürfen, die eben von den Plattformen selbst bereitgestellt werden müssten. Diese sind auch nur über ein bestimmtes Portal erreichbar, auf dem man sich mit einem Altersnachweis verifizieren müsste. Die altersgerechten Versionen der Social Media Plattformen dürften beispielsweise keine Trophäen für eine bestimmte Scrollzeit oder eine bestimmte Verweildauer oder auch eine Besuchshäufigkeit auf den Plattformen vergeben. Und es dürften auch keine Algorithmen zum Einsatz kommen, die gezielt Inhalte so ausspielen, dass sie für einen interessant sind und die damit dafür sorgen, dass man möglichst lange auf der Plattform bleibt. Ab dem Alter von 16 sollen die Jugendlichen dann ganz normalen Zugang zu Social Media haben. Der Vorschlag kommt, wie gesagt, von der SPD. Familienministerin Karin Prien von der CDU hat aber auch schon signalisiert, dass sie grundsätzlich für ein Verbot von Social Media für Kinder und Jugendliche offen wäre. Ja, müssen wir mal abwarten, was dabei noch so rumkommt. Von uns würde ich sagen, war es das jedenfalls für heute.
Ja. Ja, aber ihr da draußen könnt uns ja mal sagen, wie macht ihr das denn, wenn ihr Kinder in dem Alter habt? Lasst ihr denen absolut alle Freiheiten? Vertraut ihr denen da so weit? Haben die so ein gutes Vertrauensverhältnis zu euch, dass sie sich an euch wenden würden, wenn sie so verstörende Nachrichten bekommen? Oder ja, wie handhabt ihr das Ganze? Oder wie ist eure Meinung generell dazu und auch zum Verbot von Social Media für Kinder und Jugendliche? Haltet ihr das für richtig? Oder sagt ihr ja, ein Verbot schon, aber nur für Kinder? Jugendliche dürfen schon ins Internet? Oder ja, das würde uns auf jeden Fall mal interessieren.
Dieser Fall zeigt jedenfalls auf tragische Weise, wie digitale Räume, die eigentlich der Unterhaltung dienen, zu Orten werden können, an denen Minderjährige manipuliert werden. Er verdeutlicht die dringende Notwendigkeit, Online-Sicherheit ernst zu nehmen, Kinder zu schützen und Plattformen wie Roblox in die Verantwortung zu nehmen. Gleichzeitig stellt er die Gesellschaft vor die Frage, wie viel Kontrolle und Überwachung nötig sind, ohne den Kindern den Zugang zu sozialen und spielerischen Erfahrungen zu nehmen. Der Fall Tara Alexis Sykes bleibt somit nicht nur ein juristischer Präzedenzfall, sondern auch ein warnendes Beispiel für die Risiken digitaler Welten und die Verantwortung, die Eltern, Plattformen und die Gesellschaft gemeinsam tragen müssen.
Ja, Leute, ich weiß, dass das jetzt heute eine etwas kürzere Folge war und auch eine etwas andere Folge, als ihr sie von uns gewohnt seid. Ihr wolltet gerne was über die Gefahren im Internet und ich dachte, ja, das verbindet eigentlich beides ganz gut, die Gefahren im Internet, aber auch die Gefahren, die in der eigenen Familie bestehen können. Und ja, also ich fand den Fall sehr, sehr erschreckend, weil ich erst einfach nur so gelesen habe, ja, Mädchen ist übers Internet kontaktiert worden und sollte einen Säugling töten und dann kam das eben so nach und nach raus. Wie gesagt, man muss auch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, aber dass es dann die eigene Mutter war und womöglich auch das Kind der Schwester. Ja, das war einfach irgendwie super erschreckend und ich habe mich dann doch dazu entschieden, diesen Fall zu nehmen. Auch wenn er einige Lücken aufweist, das tut mir auch leid. Aber ich hoffe, er hat euch trotzdem irgendwie gut informiert und vielleicht auch gut auf die Gefahren nochmal aufmerksam gemacht.
Ich war auf jeden Fall heilfroh, als du mir erzählt hast, dass es bei diesem Fall keine Toten gibt.
Ja.
Ich glaube, damit können wir den Fall jetzt auch ganz gut schließen. Man kann nur hoffen, dass der Säugling sich gut erholt und auch hoffentlich keine Erinnerung.
Ja, also der war definitiv schon, also dem schien es schon am Ende gut zu gehen. Also so in den letzten Berichten, die ich gelesen habe, da schien es jetzt auch nicht um irgendwelche bleibenden Schäden zu gehen und so. Gott sei Dank.
Dann haben wir ja so gesehen mal einen Fall mit Happy End.
Ja.
Ja, und ich würde sagen, damit können wir uns jetzt auch verabschieden. Ja, und bevor wir die Folge jetzt endgültig beenden, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, der vielleicht für einige von euch da draußen interessant sein könnte. Und zwar, hat vielleicht jemand von euch den Valentinstag vergessen und ist auf der Suche nach einem kleinen nachträglichen Geschenk?
Dann für True Crime Fans!
Für True Crime Fans oder alle, die es werden könnten. Dann habe ich da was für euch, nämlich unser Spiel Akte Fehltritt. Dabei handelt es sich tatsächlich um ein True Crime Spiel, also um einen wahren Fall, den ihr lösen könnt. Und wenn ihr Podcasts mögt und wenn ihr unseren Podcast mögt, was ihr wahrscheinlich tut, wenn ihr hier zuhört, dann ist es auch noch was ganz Besonderes, dass wir diesen Fall, während ihr ihn löst, mit Podcast-Ausschnitten begleiten. Das heißt, ihr könnt das quasi mit uns zusammen machen.
Ja, und das Coole ist, ihr bekommt so Akten, ihr bekommt so verschiedene Umschläge, wo so Sachen aus den Fallakten sind, die den Originalen nachempfunden sind. Und dann könnt ihr da so ein bisschen rumpuzzeln und Spuren zusammenlegen und dann über eine App dann auch immer wieder Fragen beantworten und hoffentlich dann am Ende den Fall lösen. Außerdem ist das auch eine gute Alternative zu solchen Online-Spielen wie Roblox.
Genau, da wird euch nämlich keiner irgendwelche Mordfantasien einflüstern.
Genau, und wir sind auch öfter mal gefragt worden, ab welchem Alter diese Spiele geeignet sind oder dieses Spiel speziell geeignet ist. Ich meine, dass auf der Internetseite steht ab 14. Wir haben aber auch schon Rückmeldungen von einigen Leuten bekommen, die das mit ihren 11- oder 12-jährigen Kindern gespielt haben und die sagen, das ist definitiv nicht zu blutig dafür. Es ist nämlich eigentlich gar nicht wirklich blutig, es ist nur ein bisschen rätselhaft.
Also besorgt euch das Spiel ganz schnell. Ihr bekommt das online auf shop.crime-cases.de.
Steht auch in den Shownotes.
Und zwar könnt ihr es mit dem Code aus unseren Shownotes auch noch mit 10% Rabatt bekommen.
Der Code ist Fehltritt-10. Die 10 ist nicht ausgeschrieben, also 1 und 0. Und das F bei Fehltritt ist groß geschrieben, also Fehltritt-10.
Ja, dann wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Shoppen und beim Schenken und beim Spielen. Und bevor jetzt wirklich Schluss ist, noch eine gute Nachricht für alle Mystery-Fans und alle, die es werden wollen. Am Donnerstag kommt endlich eine neue Mystery-Folge von uns und sie beschäftigt sich endlich mit Missing 411. Wenn ihr generell nicht so auf Mystery steht, schaltet trotzdem ein, denn es geht um mysteriöse Vermisstenfälle und die sind hier auch was für alle True Crime-Fans da draußen. Also, wir hören uns Donnerstag.
Ja, Leute, dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder eine gute Nacht, wenn ihr uns zum Einschlafen hört.
Aber erst, nachdem ihr uns bewertet habt, hoffentlich positiv, wenn euch die Folge gefallen hat. Ihr wisst, damit helft ihr uns sehr und Dankeschön an alle, die das machen.
Dankeschön.
Tschüss.
Das war Mord hoch 2 mit Nadine Darascha und Sarah Wedler.